Du. Okay, Hebräer 11. Mal. Und wir haben letzte Woche aufgehört mit Abraham. Wir gehen ja gerade hier durch das Glaubenskapitel im Hebräerbrief. Das ist ein echt ermutigendes Kapitel für mich, einfach mal Zeit zu nehmen, mal drüber nachzudenken. Und haben uns schon ein paar Männer und Frauen Gottes angeguckt. Und heute kommen noch mehr Männer und Frauen Gottes. Und ich finde es schön, dass Gott hier die Frauen genauso mit reinnimmt, ne? War kulturell bedingt damals in der Zeit nicht so. Da wurden die Frauen nicht erwähnt und fertig, ne? Außer halt in den alten Geschichten, ne? Aber jetzt, die Frauen wurden jetzt nicht so unbedingt erhoben, ne? Dann stellvertretend der Mann vielleicht. Ne? Aber Gott ist da anders. Gott steht über Traditionen und über unseren, ja, gesellschaftlichen Grad und Ansichten und sonst irgendwas, ne? Und Gott guckt sich seine Schöpfung an. Mann und Frau, Adam und Eva, ne? Und er guckt in beide Herzen und freut sich, wenn beide zu ihm kommen und ihm vertrauen, ne? Und nochmal, weil ich möchte heute Kapitel 11 abschließen. Nee, machen wir später. Lass uns mal lesen. Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und er erzählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Wir haben das schon mal erforscht, als wir durch 1. Mose gegangen sind. Abraham, kennen wir alle die Geschichte, denke ich. Abraham nimmt seinen Sohn Isaak, ne, auf ihn liegt die Verheißung, seinen Sohn Gottes Volk zu werden, ins verheißene Land zu kommen. Ne? Der Messias soll daraus springen. Und Gott kommt zu Abraham und sagt zu ihm, opfer mir deinen Sohn auf den Berg, den ich dir zeige. Und er steht da und er sagt, auf dem Berg. Ne? Und das ist interessant, weil das ist Golgatha, der Berg, wo gerade steht. Wenn du guckst, wo sie langgegangen sind, wo an welchem Berg Morion stehen sie gerade und Gott sagt, okay, gucke und den Berg dort, den du siehst, da geh hin. Ne? Und das ist interessant, weil hier steht ja auch, dass es ein Gleichnis ist. Ne? Das ein Gleichnis, warum Gott überhaupt sagt, opfer deinen Sohn. Das ist schon ein bisschen weird, weil verrückt, so wenn komisch, wenn Gott zu mir kommen würde, opfer den Piet. Oder den Timo, ne, da würde ich erstmal nachhaken, ist das jetzt wirklich Gott? Ja? Und der Abraham hat es damals hundertprozentig nicht verstanden. Warum? Ich meine, jetzt ist das Kind endlich da, ne? Über ein Alter hinaus ist es schon ein Wunder und jetzt ist das Kind endlich da und jetzt kommt Gott wieder und sagt, und jetzt töte es. Opfer es mir. Ne? In Abraham und Sarah ist da bestimmt einiges vorgegangen, ne? Das war bestimmt eine schwere Entscheidung, Gott da zu folgen und zu vertrauen. Ne? Aber Abraham wusste, wer Gott ist und er glaubte ihm auch und er suchte seinen Willen, nicht seinen eigenen. Ne? Und also nimmt er seinen Sohn und erzählt es ihm und die stehen am Berg, ne, und er sagt so, Papa, wo ist denn hier das Lamm? Ne? Na, das bist du, mein Schatz. Und der Sohn hat genau den gleichen Glauben wie der Vater an Schöpfer. Weil dieser Sohn legt sich aufs Holz und lässt sich umbringen. Ne? Ich meine, der Vater war über 100 im Kreis, ne? Und der Sohn kräftig und jung. Der hätte seinen Vater selber aufs Holz legen können und anzünden. Ne? Er hätte gesagt, du spinnst doch, Sohn. Ich hau ab hier, verrückte Leute. Sohn. Aber auch Isaaks Glaube ist gewaltig, ne? Weil er sagt, okay, Gott hat gesagt, er macht ein großes Volk aus mir. Abraham hat gesagt, Gott hat gesagt, er macht ein großes Volk aus dir. Also, wenn er sagt, ich soll dich opfern, dann wird er dich wieder zum Leben erwecken. Aber das geht's gar nicht. Ja, da hast du recht, Pa. Dann los. sind wir lieber gehorsam und machen es. Man muss sich das Schauspiel denken und dann auch der Vater, der seinen Sohn ja so liebt, mit dem Messer über seinen Sohn bereit zuzustechen, das muss grausam gewesen sein. Manchmal ist es nicht schön, Gott zu folgen. Manchmal ist es emotional sehr belastend, Gott zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Aber trotzdem ist es nicht das, was uns im Glauben ausmacht, sondern wir dürfen trotzdem der Situation hoffen und glauben und wissen, hat einen guten Grund, auch wenn ich es nicht verstehe. Und Gott hat auch in mein Leben oft Dinge reingebracht, wo er gesagt hat, sei gehorsam. Das hat biblisch gesehen nicht Sinn gemacht, sondern das hat gesellschaftlich gesehen keinen Sinn gemacht, christlich-gesellschaftlich, weil in jedem Land haben die Christen in manchen Bereichen andere Ansichten, kulturbedingt. Ne? Also hier in Deutschland war das absolut verrückt. Und selbst ich habe gezweifelt oft und dachte, habe immer wieder hinterfragt in seinen Worten gesagt, ich brauche wieder Bestätigung. Ne? Und sein Gehorsam, ich musste ein halbes Jahr gehorsam sein in dem Bereich. Es hat keinen Sinn gemacht. Und trotzdem war es geführt von Gott. Und in dem Bereich, wenn alle dich verlassen, wenn alle lachen, wenn alle zweifeln, wenn alle sagen, na, so habe ich Gott nicht kennengelernt. Oder das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich kann es dir erzählen. Bei mir, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe gesagt, und Gott kam in mein Leben und hat gesagt, ich habe einen Plan für dich, willst du den haben? Hätte ich Nein gesagt, hätte Gott mich trotzdem gesegnet. Weil ich hätte in Gott gelebt und ich hätte dann was anderes gemacht. Vielleicht wieder Zahntechnik oder irgendwas studiert, keine Ahnung. Aber ich habe gesagt, oh, ich möchte deinen Plan haben. Also bin ich vollzeitlich in Missionen. Und Gott hat gesagt, ich habe gesagt, soll ich arbeiten oder wie läuft es jetzt? Und ich war naiv, ich habe nie was von Christen gehört, ich wusste gar nichts. Ich wusste auch nichts über Missionen oder Missionare. Ich habe ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, dass ich Missionar war. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Das sind alles Fremdwörter für mich gewesen. Und keiner hat es mir erklärt. Ne? Aber ich war einfach gehorsam und war halt nichts in meinen Augen. Und trotzdem alles, was auch andere sind. Ne? Und Gott hat gesagt, nicht, du arbeitest doch. 24 Stunden, 7 Tage die Woche möchte ich, dass du der Gemeinde dienst und mir dienst. Meinen Willen tust. Und dafür versorge ich dich, keine Angst. Und ich habe gesagt, okay, ich werde nie nach Geld fragen, du musst machen. Ich möchte nicht betteln. Ne? Mittlerweile sehe ich, dass die meisten Missionare betteln. Von daher bin ich froh, dass ich die damals noch nicht kennengelernt habe. Für mich war er einfach ein großer Gott, dem alles möglich ist und gut. Ne? Nicht viel Verstand mit drin. Und nicht viel Logik. Sondern Gott und die Bibel. Und mein Kleinglaube. Oh, der hat gereicht. Ne? Und ich habe zu Gott gesagt, okay, dann versorg mich, aber ich möchte nicht betteln, nicht fragen und nicht sagen, wenn ich Nöte habe, sondern du musst das machen. Und Gott hat gesorgt vom ersten Tag an bis jetzt. Aber kurz bevor ich geheiratet habe, ein halbes Jahr vorher, in meiner Verlobungszeit mit Dorit, hat er mich nochmal geprüft, und zwar im Vertrauen auf ihn, dass er versorgt. Und ich habe ein halbes Jahr lang kein Geld bekommen von ihm. Bis dahin, ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang, immer regelmäßig, monatlich, konnte ich alles bezahlen. Und es war interessant, weil in der Zeit, ich habe, glaube ich, dreimal in der Woche gebetet, Herr, soll ich arbeiten? Ne? Ich bin schon durch die Gegend gelaufen, habe geguckt, wo sind Nebenjobs, habe gesagt, guck mal, hier ist Nebenjobs, soll ich kellnern? Ne? Hier ist Nebenjobs, soll ich das machen? weil ich muss doch Miete bezahlen. Ne? Das war auch die Zeit, wo ich das Entenbrot geklaut habe von meinem Mitbewohner. Ne? Geklaut nicht, aber genommen, was er eigentlich für seine Enten gespart hat. Und es war fantastisch in dem Jahr, es hat mich gebrochen. Da habe ich auch eine Menge Lieder geschrieben. Und ich habe es nicht verstanden und mein ganzes Umfeld hat es nicht verstanden. Ne? Weil eigentlich muss man seine Miete ja bezahlen, das ist so. Das würde ich auch predigen. Ne? Aber es gab halt diese Ausnahmen. Und ich habe gebetet, war im Gebet und Gott hat immer wieder gesagt, du musst mir jetzt einfach vertrauen, ich werde für alles sorgen. Er hat ein halbes Jahr lang gesorgt. Ein Bruder, mit dem ich in der WG gewohnt habe, und der die Miete bezahlt hat, von uns, von der WG, das war einer, ne, und wir haben ihm dann Geld gegeben, der hatte so viel Geld, dass er die Miete einfach erstmal gezahlt hat. Ne. So haben sich die Schulden getürmt, und Schulden sind nicht gut, laut der Bibel. Und Schulden, würde ich predigen, darf man nicht machen als wiedergeborener Mensch. Gehört sich nicht. Ne. Sondern dann soll man arbeiten gehen. Aber da war eben dieses Ding, Gottes Stimme in meinem Leben. Du hast gesagt, nein, ich möchte das. Ich selbst habe es nicht verstanden, aber das Einzige, was ich wusste, ist, dass es Gott, der zu mir redet, und das ist sein Wille gerade. Und es war interessant, das halbe Jahr war vergangen und meine Brüder haben sich mir abgewandt und haben mich vom Pastor rezitiert und haben gesagt, hier, der bezahlt seine Miete nicht und lebt somit in Sünde. Der ist nicht würdig, hier in der Gemeinde zu dienen, du musst sie rausschmeißen. So. Ja. Und während sie draußen saßen und auf mich gewartet haben, dass ich dazukomme, habe ich gesagt, ich musste mal kurz auf Toilette. Das war mein Rückzugsort, ist heute noch. Und dann bin ich aufs Klo, auf die Knie und habe geweint und gebetet und gefleht und gesagt, Herr, ich verstehe es ja selbst nicht, aber ich weiß, das bist du und bitte mach das. Dann gib meinem Pastor irgendwie deine Augen. Aber ich vertraue dir auch in dem Bereich und gut. Ne? Und die hat jeden Tag für mich für Essen gesorgt, obwohl ich nicht einkaufen konnte. Irgendwie hatte ich jeden Tag zu essen und zu trinken, saubere Sachen, Kraft und Freude für den Dienst, sein Wort, Gemeinschaft, jeden Tag ohne, dass logisch Geld da war. Gott ist einfach mächtig und er macht einfach sein Ding. Einmal stand eine Kiste mit Essen vor der Tür. Ich habe niemandem was davon gesagt, ne? Aber die Kiste stand da. Und mein Vorratsschrank war wieder 2 Wochen voll. Jedenfalls bin ich runter und mein Pastor wurde von Gott schon vorbereitet. Und stand auf meiner Seite. Und das halbe Jahr war rum und wir haben dann geheiratet. Und ich konnte alle Schulden auf einmal bezahlen, durch das Hochzeitsgeld. Ne? Und ab dem Tag an, wo wir verheiratet waren, weil meine Frau hat das ja miterlebt. Und sie hat sich ja entschieden, in die Gemeinde, in die Missionen zu gehen. Vollzeitlich mit mir zu dienen. Und das Erste, was sie von mir als Missionar erlebt, ist, dass Gott nicht bezahlt. Aber sie hat auch gesehen, dass Gott trotzdem versorgt. Und sie hat auch gesehen, dass Gott einen perfekten Plan hat und alles erfüllt, was er verspricht. Sie hat durch mich mitgelernt und gesehen, dass Gott versorgt. Und dann den ersten Tag, an dem wir verheiratet waren, kam das Geld wieder. Und seitdem hat es zum Glück nie aufgehört. Ich danke dir, ja. Du bist ja wirklich sehr gut. Und meine Frau hat das mitgebraucht, zu sehen, Gott versorgt. Gott hat uns auch gesagt, als wir verheiratet waren, ich hatte keine Krankenversicherung seit 5 Jahren nicht oder 3 Jahren. Und Gott hat auch zu uns beiden gesagt, ihr braucht keine Krankenversicherung. Menschlich gesehen, das kann man doch nicht machen, ne, als Deutscher. Das ist ja so eine Abhängigkeit, braucht man ja unbedingt. Und ja, das stimmt. Außer Gott redet in dein Leben und sagt, du brauchst es jetzt nicht. Ne? Und wir waren 2 oder 1,5 Jahre nicht krank. Wir haben sie wirklich nicht gebraucht. Es wäre unnötig Geldverschwendung gewesen. Und irgendwann sagt Gott zu uns, aber jetzt braucht er eine Krankenversicherung. Ne? Und wir haben sie abgeschlossen und dort wurde schwanger. Timo kam und ich bin dankbar für die Krankenversicherung. Ne? Da hätte Gott viel mehr Spenden das Herz aufmachen müssen. Das wären Tausende, Hunderttausende gewesen. Ne? Bis jetzt. Weißt du, Gott führt uns und Gott redet und manchmal macht er einfach Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen oder falsch erscheinen, logisch gesehen. Ne? So wie jemanden umzubringen. Gott hat in seinem Wort gesagt, du darfst nicht töten. Gott hat Menschenopfer verboten und verabscheut. Und trotzdem spricht dieser Gott, der dieses Gesetz gegeben hat, hier zu Abraham und sagt, töte deinen Sohn, opfer ihn mir. Und Abraham macht's, weil er der Stimme Gottes mehr gehorcht als seinem Verstand. Und ja, Gott hat ja, wissen wir jetzt, nicht vor, Isaak zu töten. Also hat er gegen sein Gesetz nicht verstoßen, sondern er wollte ein Bild machen für das, was Gott mal machen würde. Und Abraham hat verstanden, hätte heute verstanden, was es heißt, dass der Vater seinen Sohn opfert, um Leben zu geben. Abraham wusste in dem Moment, was das bedeutet, für einen Schmerz loszulassen von seinem geliebten Sohn, von seinem Kind. Und was da alles mit reinspielt. Aber genauso wie Isaak gehorsam war, genauso war auch Jesus gehorsam. Hat sich auch freiwillig ans Kreuz gehängt und ist für unsere Sünden gestorben, an dem gleichen Berg. Und so war der Vater auch gehorsam in seiner Liebe zu uns und hat seinen Sohn gegeben für uns. Das ist ein Geschenk und ist mächtig. Und das ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Und trotzdem war es der einzigste Weg. Und wir können das uns angucken und sagen, wow, die zwei haben wirklich Gott geliebt und gekannt. Sie haben diesen Schöpfer wirklich vertraut. Ja, dann macht er halt wieder lebendig. Aus den Toten. Macht Gott heute noch lebendig aus den Toten? Ja, macht er öfters. Ich habe es leider noch nicht gesehen, ich würde es gerne mal sehen. Aber ich kenne viele Geschichten, so wo das heute live passiert. Aber halt in Deutschland habe ich das jetzt noch nicht so oft gehört. Ist das schlimm? Nein. Ich weiß auf jeden Fall, dass er hier in Deutschland auch täglich Tote wiedererweckt. Wir alle waren mal tot, ne? Geistlich. Und das ist auf hundertprozentig sein Wille. Da brauchen wir gar nicht fragen, sondern da können wir bitten, dass es passiert. Im Glauben. Dass Gott noch mehr Tote lebendig macht. Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen, die an Gott nicht glauben. Menschen, die Gott nicht suchen. Menschen, die Gott nicht hören können. Weil sie nicht suchen. Herr, mach lebendig. Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Da komme ich nachher nochmal drauf zu. Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Wir sind es in einer anderen Zeit. Mose. Kennen wir alle die Geschichte. Brauche ich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber ich musste nochmal darüber nachdenken, ne? Was das Wort sagt. Und ein bisschen vergessen, was ich von den Kinderbibeln meiner Kinder gesehen habe oder aus christlichen Filmen oder so. Ne? Ich bin ganz froh, dass ich nicht in der Sonntagsschule groß geworden bin. Meine Bilder kommen von der Bibel. Ne? Das kann auch ein Segen sein. Muss nicht, aber kann. Aber da ist Mose und ich meine, Gottes Volk, wo wir gerade gesehen haben, von Isaak her, ne? Von Abraham her, die sind jetzt zahlreicher und zahlreicher. Ne? Millionen von Menschen. Und die sind aber Sklaven in Ägypten. Ne? 400 Jahre lang schon. Wir haben vorhin gelesen, Josef gedachte an sein Ende. Ne? Und bevor, dass seine Gebeine von Ägypten dann ins verheißene Land gebracht werden, wenn Israel endlich mal auszieht. Ne? 400 Jahre lang waren sie Sklaven in Ägypten, haben geschuftet. An Josef als zweiter König sozusagen war nicht mehr gedacht. An das, was er getan hat, nämlich die Ägypter und eigentlich die Welt zu retten. Ne? An der Hungersnot. Und der Pharao damals, der regiert hat in der Zeit, 400 Jahre später, ja, der sah sich die Juden an und sagte, die sind zu stark, die sind viel zu stark, wir müssen die Zahl ein bisschen dezimieren. Also, alle Babys werden umgebracht. Ja. Und so ging der Pharao mit seinen Soldaten durch die Stadt, beziehungsweise die Soldaten im Namen des Pharaos, und brachten alle männlichen Babys um. Das ist schon gewaltig. Weiblichen auch, weiß ich gar nicht mehr. Nee, nur die männlichen. Wie viele Babys da geschlachtet wurden. Ne? Muss eine grausame Zeit gewesen sein. Die ganzen Menschen, die Mütter, die Väter, die Tanten und Onkels und was weiß ich, die Brüder und Schwestern, ne, die alle ihre Familienangehörigen da verloren haben. Diese Trauer und dieser Schmerz und dieses, ich glaube, in ganz Israel, im ganzen Lager hat man nur Geheule und Gejammer gehört. Ne? Da waren bestimmt viele Monate kein Freudengesang, ne? Oder Lachen zu hören. Alles roch nach Tod. Ja? Aber Gott hat einen Plan mit seinem Volk. Und er hat zu Josef schon gesagt, ihr Israel wird eine Zeit hier sein und nach 400 Jahren werdet ihr ausziehen. Das war eine Prophezeiung, die sich dann erfüllt hat. Ja? Durch Mose. Und hier ist Mose, dieses Baby und die Eltern. Und guckt euch den Glauben an. Ich meine, die hätten ihr Leben verlieren können. Hätten man das Baby gehört oder gesehen, ne? Gefunden. Die gleiche Situation wie Maria und Josef, ja, mit ihrem Baby. Alle von 0 bis 2 Jahren, alle Männer sollen getötet werden, alle Babys, Kleinkinder. Herodes, der König, hat das befohlen. Ne? So, es sind, und genauso hier die Situation. Aber sie gucken sich ihr Baby an und sagen, das ist ja wirklich ein schönes Kind. Ein besonders sehr schönes Kind. Das können wir nicht töten lassen. Und sie verbergen es. Und dann packen sie es in einen Korb rein und lassen es Nil oder was auch immer, einen Fluss runter. Einen Fluss runterbackern. Ne? So. In einem kleinen Bötchen. Und doch da gehört doch Glaube zu, oder? Setze dein Kind mal da rein. Da sind Krokodile oder Alligatoren. Weiß ich jetzt nicht genau, welche Gattung da lebt. Aber da sind auf jeden Fall gefährliche Tiere drin. Nilpferde, Flusspferde, riesengroße. Ne? Und die setzen ein kleines, 3 Monate altes Baby, glaube ich, in einem Bötchen aus Schilf und lassen es einfach treiben. Das ist dieser Glaube, den wir gelesen haben. Dieser Glaube, dass Gott ist. Und die belohnt, die ihn suchen. Ne? In Vers 6 von Hebräer 11. So. Wenn sie das, als sie das Kind da reingesetzt haben, sie haben das, den Wert erkannt und sie haben gesagt, Gott, wir legen es in deine Hände damit. Du kannst das Schiff lenken, du kannst die Gefahren abwenden, du bringst es an den Ort, wo du es haben willst. Wir vertrauen dir. Und auch dieser Glaube war nicht natürlich, sondern von Gott gegeben. So, dieses Vertrauen, dieses tiefe Vertrauen in diesen Schöpfer, ne? Dass er für alles sorgt. Und wir wissen, was passiert ist. Mose landet bei der Tochter vom Pharao und wird ein Prinz. Ne? Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Mose hatte die beste Ausbildung, die ersten 40 Jahre seines Lebens. Also er hat im Tempel gelebt, er war am Tisch des Pharaos, ne? Er war mit Familie, rein adoptiert. So, er konnte kämpfen, er konnte sprechen, er hatte Reichtum und Schätze und Ansehen. Ne? Alles das, was sich ein Mensch so in der Welt wünscht. Ne? Er hätte Frauen haben können ohne Ende. So, ne? Die Pharaonen waren nicht gerade sehr heilig. So, ne, die Ägypter, so, er hatte alles, was man sich einfach nur erhofft. Keine Sorgen, bis zum Tod nicht. Hätte vielleicht auch eine Pyramide bekommen oder irgendwas. Einen Namen, ein ewiges Leben, in Anführungsstrichen, was die Ägypter damals dachten. Ne? Ein Sohn Gottes, sozusagen, für die Pharaonen aus ihrer Sicht. Selbst wenn er nur adoptiert ist. Aber dieser Mose hatte den gleichen Glauben wie seine Eltern. Du bist mächtiger Gott als alle Menschen hier, als alle Könige. Und ich suche lieber deinen Willen als den Willen von dieser Welt hier. Und er gehorchte Gott im Glauben, obwohl er Gott überhaupt nicht kannte. Von wem hätte er hören können, wer dieser Schöpfer ist. Wie sein Herz ist, was für einen Plan er mit seinem Volk hat. Aber Mose hatte einfach diesen inneren Glauben, es gibt Gott. Und das hier stimmt nicht. Das stimmt nicht überein mit diesem Gott, das weiß ich. Und er hat auf sein Reichtum verzichtet, hat der Welt den Rücken zugedreht. Und Ägypten ist immer ein Bild für die Welt. So hat der Welt den Rücken zugedreht und hat sich zu Gottes Volk gewandt. Und gesagt, nee, hier bin ich zu Hause, nicht dort. Vers 26. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Interessanter Vers, oder? Für Moses Zeit. Das Volk Gottes hatte von Überlieferungen von Adam und Eva schon gewusst, es kommt jemand. Auch Adam und Eva haben auf die Versöhnung gewartet. Deswegen hat auch ihr Kind geopfert. Ja? Als Gott dieses erste Tier geschlachtet hat, denke ich, hat er ein paar mehr Worte genommen als das, was wir wissen. Wir wissen nur, dass Kain und Abel wussten, dass sie diesem Gott opfern mussten. Und doch wussten, welches Opfer angenehm war und welches nicht. Nämlich, dass ein Leben sterben musste. Das Blut gebraucht wird, um Versöhnung zu kriegen mit diesem Gott. Ne? So ein, die Menschheit wusste, es kommt jemand. Ne? Und auch die Juden in Ägypten als Sklaven noch haben gewartet. Ne? Und das ist doch schön. Oder auch Mose hatte den Blick auf Christus. Ne? Und er hat den Reichtum durch Gott, ist egal, lass ihn machen. Er hat den Reichtum durch Gott höher geachtet als den Reichtum, den er durch die Welt haben kann. Und lass uns mal Römer 6 aufmachen. Du nicht, Manni. Du kannst zuhören, ich lese alles vor. Hab jetzt keine Zeit für dich aufzuschlagen. Römer 6, Vers 23 steht: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja. So, und der Lohn der Welt, der Sünde, ist Tod. Und das wusste Mose. Er hat beides sich angeguckt. Er hat gesehen den Lohn, den er hat im Leben als Kind des Pharaos. Ja. Und er hat gesehen, ja, mir geht's gut und für mich ist gesorgt und ich bin reich und habe alles hier, solange ich lebe. Aber er hatte einen anderen Blick, Mose, nämlich er hat in die Ewigkeit geguckt. Und er hat gesehen, nee, es gibt einen Lohn, selbst wenn ich hier auf alles verzichten müsste und gar nichts hätte außer Bedrängnis, weiß ich, dass irgendwann, so wie Abraham, ne, der auch auf sein zukünftiges Zuhause guckte und dafür gelebt hat, hatte Mose gesehen, aber das, was da kommt, da ist wahre Lohn. Das ist viel mehr wert als das, was ich hier je bekommen könnte. Vers 27. Durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Das ist auch ein interessanter Vers. Ne? Weil wenn man Mose so die Geschichten liest, auch Abraham und all die großen Männer, da hat man das Gefühl, Gott stand da und hat so persönlich, so richtig klar, sichtbar, hörbar immer mit ihnen so geredet. Ne? Aber ich erfahre das anders. Ich sehe das auch anders bei den wiedergeborenen Menschen, die viel mehr haben als Mose und Abraham und Isaac oder sonst wer. Ne? Wir haben Heiligen Geist in uns. Ne? Wir sind schon von Neuem geboren, das, worauf sie gewartet haben. Wir haben viel mehr. Also warum scheint es so, als ob wir viel weniger von Gott sehen? Ne? Und da ist halt die Frage, wie viel hat man Kigo sich irgendwelche Kindergottesdienstfilme oder Lehrer angehört? Ne? So wo sagt denn die Bibel, außer an manchen Stellen, dass er sich wirklich leibhaftig immer ganz laut und hörbar so mit Stimme, ne, gezeigt hat. Das ist gar nicht so gewesen, so wie er fand es ja auch anders. Und doch bei Mose, und das ist halt ein Vers, um das ein bisschen zu belegen, ne, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Mose hat ihn nicht gesehen. Ne. Und ja, Mose hat manchmal gehört, ne, oder Visionen bekommen, wie er was bauen sollte und so weiter. Ne. Aber es ist kein Zeichen für Unglaube, wenn man Gott nicht mit den Ohren hört oder mit den Augen sieht. Ne? Manche legen da viel Wert drauf. Nee, er wusste, wer der Gott ist und er wusste, wenn Gott gesprochen hat und er ist gefolgt. Vers 28. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborene nicht antastete. Auch das war Glauben. Das haben sie noch nie gehört. Ne? Und er sagt so, ja, der Engel wird rumgehen und alle Erstgeburten töten. So, alle männlichen Erstgeburten. Einfach weg. Auch vom Vieh. So, das Einzige, wo der Engel vorbeizieht, ist, wenn du Blut nimmst von dem und dem Lamm so, und an Tür bespreust. Ne? Bespritzt, bemalst oder wie auch immer. So. Und an jeder gekennzeichneten Tür mit diesem Blut vom Lamm, so wird der Engel vorbeigehen und da gibt es keinen Tod, sondern Leben. Erlösung. So. Auch da hat man Glaube gebraucht, das zu tun. Aber guck dir das Israel an. Das ganze Volk Israel, obwohl sie auch so wenig von diesem Gott kannten, doch Mose nicht wirklich immer sofort so zugestimmt haben, ne? So. Trotzdem waren sie gehorsam im Glauben, haben gesagt, okay, dann machen wir das. Was denkst du, wie es am nächsten Morgen war? Die ägyptische Seite hat geheult und gewehklagt, ne? So wie die Israeliten das durchmachen mussten, als Mose noch Baby war in der Zeit. So, Aber im Volk Israel war Jubelschrei und gepriesen ist der Herr. Ne? So ein, das war das erste Mal, dass wir erlebt haben, diese große, da ist wirklich ein großer Gott, der wirklich mächtig ist. Ne? So ein, außer die 10 Plagen, die davor waren. Aber sie waren gehorsam und sie haben das Passa gefeiert. Ja, als Bild für das Passa, das wir gefeiert haben mit Jesus. So, und sie wurden erlöst. Vers 29. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Israel hatte Glauben, ist durchs Trockene Meer. Ägypten hatte keinen Glauben an diesen Gott, sondern haben gelacht über diesen Schöpfer, obwohl sie ihn gesehen haben in seiner Macht. Und sie wurden getötet. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Wieder so ein Ding, ne? Gott verlangt manchmal wirklich Sachen von uns, die einfach keinen Sinn machen. Und ich habe viele Christen gesehen, die ungehorsam waren, weil sie gezweifelt haben. Weil sie versucht haben, ihre Zeit damit zu verschwenden, zu verstehen, was Gott will und warum. Warum sie durch diese Tür gehen sollen. Warum sie diesen Glaubensschritt machen sollen. Das ist zwar menschlich, aber das ist nicht Glaube. Es geht nicht darum, ob wir verstehen und ob es für uns Sinn macht, Gott zu folgen und Wege zu gehen oder gehorsam zu sein in manchen Sachen. Auch manchmal fordert der Heilige Geist von uns Sachen und sagt, das möchte ich nicht, dass du das tust. Und wir verstehen es nicht. Manchmal gibt er uns Sachen und sagt, ich möchte, dass du ab jetzt das in dein Leben mit einbaust. Und das verstehen wir nicht. Aber es geht nicht darum, was wir wissen, und es geht auch nicht darum, was wir verstehen und was für uns Sinn macht, sondern ob wir gehorsam sind oder nicht und Vertrauen in diesen Schöpfer haben, der da redet. Ich meine, die sind 7 Tage einfach nur um die Mauer gegangen mit ihren Trompeten. Die hatten keine Waffen. Und die latschen da um die Mauer drum und das ganze Kriegsvolk, das da oben auf der Mauer steht, sieht, dass sie unbewaffnet sind. Nur mit einer Trompete in der Hand. Und sie laufen ohne was zu sagen. Und die Soldaten oben auf der Mauer hatten bestimmt irgendwie ein bisschen Angst. Es ist ja komisch, was da ist, aber auf der anderen Seite haben sie bestimmt doch gelacht. Ne? Und gespuckt. Ich hätte auf jeden Fall gespuckt, wenn ich ein Soldat da oben auf der Mauer gewesen wäre. Ne? So, oder sonst was gemacht. Aber die haben sich auslachen lassen und die haben, sind im Gehorsam. Ich meine, du läufst da als Volk um diese Mauer drumherum und denkst so, Mann, was mache ich hier eigentlich? Das ist total dämlich. Und am zweiten Tag denkst du, total bescheuert, das ist peinlich. Was sollen die da oben von uns denken? Schwach, dreckig, arm und anscheinend auch ein bisschen blöde. Und trotzdem gehen sie einmal als geschlossene Gruppe rum, tröten zusammen und gehen wieder in ihr Lager. Das machen sie 7 Tage lang. Da hat bestimmt keiner vom Volk verstanden, auch Josua nicht, der Anführer, warum und was das bringen soll. Aber Gott hat gesagt, so will ich es haben und sie haben es gemacht. Und nur so kam am 7. Tag auch der Sieg. Aber davor mussten sie 7-mal an dem Tag um das Ding laufen. Total beknackt. Aber manchmal gehört Geduld dazu und Vertrauen einfach. Auch wenn es über Tage hinweg oder Jahre hinweg so scheint, als ob es sinnlos ist, was man tut. Ne? Und du siehst ja, was passiert. Das Einzige, was sie hatten um Jericho, Manni, lass es bitte. Das Einzige, was sie hatten, um Sieg zu haben, war Vertrauen in diesen Gott. Sein Wort zuerst, wie bei jedem Glaubensschritt. Ne? Erst Gott, das Wort Gottes, dann das Wissen und das Vertrauen in diesen Gott. Dass er auch fähig ist, das zu tun, was er sagt und will. Und Gemeinschaft und Lobpreis. In 7 Tagen haben sie 7-mal eine Trompete üben, gepustet. Alle einstimmig als Volk Gottes. Und du siehst, was passiert. Gott reißt diese Mauer ein. Genauso ist es für uns auch wichtig, einfach zu vertrauen und zu glauben und zu gehen. Es hat nicht viele Menschen benötigt. Josua hätte auch alleine gehen können. Gott ist der, der einreißt. Aber einen hat er überlebt, ne? Mit ihrer Familie. Durch Glauben gingen sie, durchs Rote Meer hatten wir, Jericho, Vers 31. Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Die Hure, die Prostituierte, die in Sünde liegt, die nicht in Gottes Willen ist, die unheilig ist, die sich unrein gemacht hat. Aber genau sie wird geheiligt gesprochen und kommt sogar in die Glaubensliste. Ich bin so dankbar, dass Gott nicht auf unsere Taten guckt, die wir getan haben, bevor wir mit ihm waren. Sondern er kommt in unser Leben, egal wie dreckig oder wie schlimm wir auch waren, wir sind reingewaschen. Rahab, die Hure, ging nicht verloren. Sie zählte nicht zu den Ungläubigen. Vers 32, jetzt geht's schneller. Was soll ich sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon oder von Barak oder Simson oder Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen. Hören wir da erstmal auf. Jetzt endet hier die Glaubensliste, ne? Fast. Nur um das zusammenzufassen, ich habe mir das heute nochmal ganz genau angeguckt und ein bisschen markiert. Und lass uns nochmal lesen, 11, Vers 1, die Definition von Glaube. Es ist aber der Glaube eine Verwirklichung auf dem, was man hofft, und ein Überführtsein von Tatsachen, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also, wenn das, was Gott spricht, für dich reell ist, Realität und wahr, dann ist es Glaube. Aber was ist jetzt Glaube? Definition war in Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gottes Wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, und glauben, dass er die belohnt, welche ihn suchen. Also, Glaube ist, wenn es real für dich ist und Wirklichkeit, eine Überzeugung, einfach, es ist so. Ohne Anstrengung, ohne drüber nachzudenken. Ne? Also, wenn Gott real ist und man sich dazu entschieden hat, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein. Das ist Glaube. Und dieser Glaube ist es, der errettet, und dieser Glaube ist, der uns lebendig hält, und dieser Glaube ist es, der, den wir anstreben sollen, in dem wir wachsen sollen. Ne? Mehr und mehr Gottesfurcht zu haben, zu wissen, dass Gott ist, und wer er ist, und was er ist, ne? Und ihm auch zu folgen, ne? Gehorsam zu sein. Und ich habe mal geguckt, was der Glauben alles jetzt bewirkt, hier in diesem Kapitel zumindest. In Vers 7, durch Glauben baute Noah. Also durch Glauben, durch diesen Glauben, zu wissen, dass Gott ist und dass er mit einem ist, wenn man ihm vertraut und ihm nachfolgt. Ne? Dieser Glaube wirkt, dass wir bauen. Ne, dass wir ihm dienen, dass wir in seinem Dienst stehen und irgendwas tun, was er will. In Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham. Dieser Glaube, Gott sich zu nähern und ihn so zu nehmen, wie er ist, ne, dieser Glaube verändert uns und gibt uns ein gehorsameres Herz. Ne, ein Herz, das einfach Gott vertraut. Ein Herz, das bereit ist zu tun, auch wenn es sinnlos ist. Ne. Vers 11, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft. Dieser Glaube, zu wissen, dass Gott Gott ist und da ist und dass Gott mit einem ist und segnet, ne? Dieser Glaube gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Auch die Kraft für Wunder, aber auch die Kraft, um durchzuhalten. Auch die Kraft, um Sachen zu tun, für die wir schon viel zu alt sind. Ne? Die unsere Kraft übersteigt. In Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham sein Opfer da, den Isaak. Ja. Dieser Glaube ist es, der uns auch dazu bewegt, unser Leben zu geben, unseren Besitz zu geben. Das, woran unser Herz sich so festhält, Gott zu schenken, zu sagen, mach, ich vertraue dir. Und wenn du es mir wiedergibst, so wie Abraham hier über Isaak gesagt hat, ja, Gott wird mir den Isaak bestimmt wiedergeben, er hat ja einen Plan und Verheißung auf ihn gelegt, dann gibt es uns wieder. Und wenn er es nimmt, dann nimmt das. Ja. Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak. Jetzt kommen die ganzen Segenssachen, ne? Bis 21. Wenn wir in Gott sind und wenn wir ihn annehmen, so wie er ist, Ja, man nennt das gottesfürchtiges Leben. So, dann sind wir ein Segen für andere. Wir haben so viel Segen empfangen, dass wir selber zum Segen werden für andere. Und das ist schön, das muss man sich einfach bewusst sein, dass wir dazu errufen sind und bewählt und die Autorität bekommen haben, zu segnen. Das ist unsere Bestimmung, wir sollen segnen. Wir sollen Fürbitte tun, auch für die Verlorenen, ne, dass sie finden. So, wir sollen Fürbitte tun füreinander, dass wir dranbleiben. Ne. So, wir sollen segnen mit der Präsenz Gottes. Und mit was wurden Isaak, Jakob und Esau und so weiter, mit was wurden die gesegnet, die Söhne Josefs? Ne? Mit einer Verheißung. Eine Verheißung, die was mit Gott zu tun hat. Vers 27. Durch Glauben, durch diesen Glauben verließ er Ägypten. Dieser Glaube ist es, der uns, Gott ist es, Jesus ist es, wenn wir in ihm sind, da bekommen wir dieses Herz der Welt, den Rücken zuzudrehen, ne? Und immer weiter in Richtung verheißenes Land zu gehen. So. Vers 28. Durch diesen Glauben hat er das Passa durchgeführt. Wer sich Gott naht, dem wird das Opfer Jesu immer größer und wertvoller. Ne? So. Vers 29. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer. Jedes Hindernis, das dort steht, das werden wir überwältigen, wenn wir Gott vertrauen. Wenn wir ihn suchen. Vers 30. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Jede große Wand, jeder Feind, so egal wie groß er ist, durch diesen Glauben, dass Gott da ist und mit mir ist und ich ihm einfach nur folge, ganz blind. Dieses Herz ist es, warum der Feind seine Festung verliert. Ne? So. Durch diesen Glauben ging auch Rahab nicht verloren. Weil sie wusste, ist egal, was hier für Götter sind und wie stark unsere Mauer ist, so, nee, nee, dieser Gott, von dem habe ich gehört, der ist viel größer und mächtiger. Ich hänge mich lieber an ihn an und an seinem Volk und werde zu seinem Volk. Ne? Und genauso auch Gideon, Barak und so weiter. Und jetzt kommt noch eine Liste da, die lesen wir nur schnell durch. Für mich die schönste Liste in dem ganzen Kapitel. Vers 33. Die durch Glauben Königreiche bezwangen. Gerechtigkeiten wirkten, Verheißungen erlangten, den Rachen der Löwen verstopften, ne? Daniel. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen. Sind stark geworden im Kampf. Haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Das ist eine wichtige Liste hier. Und du siehst das und einfach nur dieser Glaube, dass der Mensch sich entschieden hat und gesagt hat, natürlich, da ist Gott. Und der ist, wer er ist. Und ich hänge mich lieber an ihn, dann bin ich geführt und gesegnet. Nur das war der Grund, dass Gott wirken konnte und wirklich diese Wunder auch machen konnte und beschützen konnte. Wenn ich mich als Mensch in seine Hand lege und mehr heißt es nicht, dann habe ich diesen Glauben. Und dann ist alles möglich, was Gott will. Ich brauche mich nur in seine Hand legen und sagen, mein Leben ist deins, führe und lass mich Wunder sehen und dich erkennen. Und ich finde es so interessant, dass hier steht, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Nicht, und Tote sind wieder auferstanden. Als ob es hier gar nicht darum geht, dass Tote auferstehen, ne? Weil denen geht es besser bei Gott, als hier auf der Erde. Sondern, dass hier die Frau noch hält und sagt, in der Kultur damals hat eine Frau ihren Ehemann verloren, die wurde nicht, fast nie wieder verheiratet. Ne? Es war schwer, einen Mann zu finden, der dann eine verheiratete Frau wollte. Gab es bestimmt, aber ist nicht oft passiert. Ne? Die konnten nicht einfach zum Arbeitsamt gehen oder Arbeit suchen. Von daher blieb den Frauen meistens nur Betteln oder Hurerei, wenn sie keine Verwandten hatten. Ne? Deswegen sagt das Neue Testament immer wieder ausdrücklich, Jesus bis zum letzten Apostel, kümmert euch um diese Waisen, um die Witwen. Sorgt für die, weil die haben niemanden, der für sie sorgt. Und die können selber, haben einfach in der Zeit keine Möglichkeit gehabt, für sich zu sorgen. ist heute anders. Heute sorgt der Staat, in Deutschland zumindest, aber guck mal, ein bisschen weiter als Deutschland. So, und da sieht es genauso aus wie damals, ne? So. Gott hat die Frauen hier gesegnet und hat gesagt, nee, ich möchte nicht, dass ihr allein seid. Ich erhöre euer Gebet, eure Männer schicke ich wieder zurück zu euch. So. Das ist ein Segen, was Gott hier macht. So. Und jetzt geht es zu einer anderen Liste über. Ich meine, bis jetzt haben wir gesehen, was Glaube alles bewirkt für Wunder und für Verheißungen und für einen Segen und für Kraft, für Todauferstehung, für Heilung, für Siege, die errungen werden, ne? So für einen Plan und ein neues Leben. Das bewirkt alles diese Glaube, ja. Aber diese Glaube bewirkt auch was anderes. Und ich bin froh, dass es hier steht. Durch andere aber, in Vers 35 in der Mitte, andere aber ließen sich martern. Hier geht es immer noch um diesen Glauben, ne? Nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen. Das war modisch nicht in, auch zu der Zeit nicht. Erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten, in Gebirgen, in Höhlen, in Löchern der Erde. Das gehört auch zum Glauben dazu. Durch diesen Glauben in Gott zu sein und ihn anzunehmen, wie er ist, kann es auch sein, dass man den Glauben dafür bekommt, dass man ein Leben geschenkt bekommt, ne? So, wo keine Rettung zu sehen ist. Obwohl man im Glauben steht. Wo keine Rettung zu sehen ist und wo keine Wunder zu sehen sind. Wo keine große Gemeinde zu sehen ist. So wie Jesaja oder Jeremia, einer von beiden. Da kam niemand zum Glauben. So, weißt du, und guck dir das an, die wurden zersägt, die wurden misshandelt, die wurden. Waren Heimatlose im Dreck wohnend. Ne? So, haben keine Rettung gesehen, sondern mussten das Leid ertragen. Wo stand es? Ah ja. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Vers 35 in der Mitte. Andere ließen sich durch diesen Glauben martern und nahmen die Befreiung nicht an. Und ich habe letztens dort, hat vor gestern oder vorgestern glaube ich, zu mir gesagt, ja, hast du das gehört in den Nachrichten? Ich habe eine E-Mail bekommen von Pastoren, Ehepaar, die haben eine Calvary Chapel gegründet in, hab's schon wieder vergessen. War das jetzt, oh Mann. Sowas muss ich mir auch schreiben. Irak, glaube ich. Jedenfalls sind sie geflüchtet, weil gesagt wurde, dass die Stadt, eine bestimmte Stadt, wo sie auch waren, bombardiert werden sollte von Terroristen. Ne? So. Also haben sich ihre Sachen gepackt und sind geflüchtet. Ne? So. Wo ich dann im ersten Moment dachte, warum flüchten die denn? Ich meine, wenn du da bist für Jesus, ne, und das passiert, dann müsste man doch eigentlich drin bleiben, ne? Zeugnis sein, Licht sein. Parallel dazu hat sie erzählt, dass jetzt gerade ein Artikel wieder war, dass sie in irgendeinem islamischen Staat jetzt christliche Kinder umbringen. So, sie suchen sich die kleinen Kinder und die bringen sie gerade um. Das ist Massenmord. So, um die Eltern zu stürzen, ne, zu brechen. Und das passiert heute, ne? So, dass da viele Christen gerade aus Angst, dass ihre Kinder verloren gehen, ihre Kinder schnappen und wegrennen. Ne? So, wo ich dann auch im ersten Moment dachte, ja, aber ich meine, das gehört doch denn dazu. Ne? Und heute hatte ich zum Glück ein bisschen mehr Zeit, mal drüber nachzudenken. So, und dann habe ich das hier gelesen und ich dachte, ja, Gott ist der, der uns den Glauben gibt. Ne? Und ich sehe da Maria auf einmal und Josef, ne? Da werden alle Kinder umgebracht und sie gehen aus dem Land raus und warten, bis der König stirbt und kommen dann mit ihrer Verheißung von Gott wieder zurück, ne? So, sie hatten den Glauben bekommen, dass Gott für sie außerhalb sorgt, ne? Gott hat zu ihnen gesagt, so geht. Also sind sie gegangen. Dann sehe ich andere, wie die hier in der Liste ab 35, wo gesagt ist, die hatten eine Chance auf Befreiung, aber sie haben es nicht angenommen. Ne? Gott hat ihnen einen anderen Glauben in dem Moment gegeben und sie sind in der Verfolgung geblieben und haben sich lieber umbringen lassen und alles ertragen, auch den Tod ihrer Kinder, es dran war und wichtig war. Ne? Also kann man nicht richten, sondern man kann nur jeder persönlich auf Gott hören. Ne? Gott schenkt den Glauben. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Ne? Oder wie Paulus sagt, so, der Heilige Geist gibt den Glauben nach Maß, ne? So wie es jeder benötigt für das, was er hat. Aber ja, ich fand es interessant zu sehen, dass dieser rettende Glaube, dieser Glaube, in dem wir wachsen, dass der nicht immer nur Segen zu sein scheint für die jetzige Zeit. So. Aber wir werden wissen, ob wir ertragen müssen oder ob wir fliegen können. So oder so braucht man Glauben. Vers 39. Ich fand es so gut, das zu lesen, einfach habe ich mir gleich hinten aufgeschrieben, für, ich weiß nicht mehr, wie die Glaubensgruppe heißt, aber das ist so modern gerade dieses Glaubenschristen, nee, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Es geht halt darum, wenn jemand nicht gesund wird, dann hat man nicht genug gebetet oder nicht mit genug Glauben, ne? Oder die Person glaubt nicht. Wenn Tod nicht auferstehen, dann, oder wenn Gott keine Wunder macht, dann, ne? Wenn nicht so und so viele Leute zum Glauben kommen und eine Erweckung ist, dann liegt es an unserem Glauben, ne? So. Oder wenn man nicht alles empfängt, was man bittet, ne? So, dann ist man selber schuld, ne? Oder dass Gott ein gesegnetes Leben für uns will. Nicht mehr will, habe ich auch schon oft hier gehört, so. Von Leuten, die nicht mehr da sind. Aber dass Gott immer Segen schenken will, immer uns gesund halten will. Gott will nicht mehr, dass seine Kinder krank sind, zum Beispiel. Ne? So, das hat was mit Sünde zu tun und mit Unglauben. Ne? Weil Jesus hat ja gesagt, wenn du glauben nur wie und so weiter. So, es gibt dann Verse, die werden rausgenommen und so ist es dann. Trara. Ne? So, aber das hier widerspricht dem allen, oder? Also wenn Gott uns harte Zeiten gibt und Verlust, Hunger und Schmerzen und Verfolgung, Steinigung oder Zersägung oder sonst irgendwas, ne? So, dann wird er uns auch den entsprechenden Glauben geben, da durchzugehen, weil es wichtig ist. Es geht nicht darum, welche Früchte wir hier sehen, sondern die Früchte, die wir erlangen werden dort oben, ne? So. Und diese alle, Vers 39 zum Schluss, und 40. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Wir dürfen uns sogar nicht beschweren, oder wir haben das Verheißene schon erlangt. Wir haben unseren Segen schon empfangen. Wir sind gerettet und ewig mit Gott zusammen. Die hatten noch weniger als wir. Die hatten noch nicht mal Gottes Wort oder irgendwas. Die haben noch weniger als wir und haben trotzdem festgehalten an diesem Gott. Egal, ob sie viel wussten oder gar nicht oder wenig. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns verendet würden. Und Herr, damit möchte ich schließen. Ich danke dir so sehr, dass wir auf dich vertrauen können, dass wir bauen können, dass wir einfach wissen können, du bist der, der du bist, du machst, was du willst. Und ob wir warten müssen oder gerade was empfangen haben, ob wir leiden müssen oder gerade im Segen schwimmen, so ein ob wir unsere Träume hier erfüllt werden oder unsere Träume hier nie in Erfüllung gehen. Ja. Auch hier mit der kleinen Gemeinde und so. Ich wünsche mir, dass viel mehr errettet werden. Und auch trotzdem, wenn du nur eine kleine Gemeinde willst, dann ist es so. Und ich bin im Frieden, im Glauben in dir und ich folge dir. Und das, was kommt, das kommt. Und ich danke dir, dass ich mehr habe, als Jesaja hatte. So, und dass wir trotzdem Gemeinde sind, dass wir trotzdem schon Menschen überall hier erreichen konnten und erzählen konnten, dass ich kann nicht mehr machen, als mein Leben dir zu geben, dir nachzufolgen, weil ich weiß, wer du bist. und bereit zu sein zur Verkündigung. Gewillt sein zu verkündigen, wenn es dann dran ist und ruhst. Ja. Und den Rest machst du alles. Ja, du stärkst mir sogar den Glauben. Ja. Und ich liebe dich dafür und ich danke dir, Vater, dass wir einfach ruhig sein können. Gepriesen ist der Herr. Ich denke, dass wir nicht mehr am Fluch stehen, dass wir immer gesegnet sind, auch wenn es schwerer wird. Wenn wir in den Feuerofen geschmissen werden. Der brüllende Löwe dort sitzt und uns anmachen will. Aber ich preise dich so, dass Satan nicht mehr machen kann als brüllen. Er ist kein beißender Löwe, er ist ein brüllender Löwe. Und du benutzt uns, um ihn das Maul zu stopfen. Dafür danke ich dir, um ihn zum Schweigen zu bringen. Dein Wort sagt sogar, dass er vor uns flieht, wenn wir dir glauben und dir vertrauen. Ja. Ich danke dir dafür, dass kein Feind mächtiger ist als du, ja, sondern bei Weitem unterlegen ist. Und dass wir deine Krieger sind, dein Volk, dass wir diesen Sieg miterleben, jeden Tag. Ja, ich will gehorsam sein, wenn du rufst. Und ansonsten will ich warten auf dich in den Verheißungen, die du mir geschenkt hast, ja, für mein Leben. Und dir vertrauen einfach für den Tag heute. Für alles. Ob es Sinn macht oder nicht, ob ich es verstehe oder nicht. Ja, ich liebe diesen schmalen Weg. Ich bin stolz, auf diesen schmalen Weg zu gehen, ja. Und bitte lass mich vielen Menschen erzählen von dir. Ja. Segne noch Manfred, ja. Und mach ihn frei. Wir brauchen dich, ja. Ja. Nur du machst das. Amen.